Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Fragwürdig. Unter diesen Titel stellen wir ausgesuchte Sendungen, die Sie in diesem Sommer noch einmal hören können. Heute Kontext zur Frage, lohnt sich auch das Unglücklichsein? Das Glück genießt heutzutage einen sehr hohen Stellenwert. Eine fatale Glückssuche, meint der Philosoph Wilhelm Schmid. Was ist mit all den Unglücklichen, die ihr Glück nicht finden? In seinem Buch Unglücklichsein, eine Ermutigung, zeigt er, warum auch das Unglück im Leben seinen Platz braucht. Mit Wilhelm Schmid unterhält sich dazu Angelika Schett.
Wilhelm Schmid, Sie hatten noch einen glücklichen Morgen. Was muss für Sie ein glücklicher Morgen haben?
Er muss nichts. Ich überlasse ihn ihm selbst. Möge er so werden, wie er will. Aber etwas, was fast immer funktioniert, ist, ich gehe ins Café und trinke ein Espresso, habe meine Arbeit bei mir, bin ganz allein mit mir. Und das sind für mich schon mal die schönsten 1-2 Stunden des Tages.
Und was wäre für Sie jetzt ein Morgen, den Sie als unglücklich bezeichnen würden?
Neulich bin ich aufgewacht und merkte schon, irgendwas stimmt nicht körperlich. Und ich habe es nicht richtig rausbekommen, Entzündung oder Ermattung oder was Falsches gegessen. Es war dann wahrscheinlich Letzteres. Und da habe ich dann Mühe, durch den Tag zu kommen und sage auch mir dann, akzeptiere das, es kann nicht jeden Tag immer nur schön sein.
Und dass es nicht jeden Tag immer nur schön sein kann und das Glück nicht in feistester Form einen dauernd umgeben kann, ist ja auch Inhalt Ihres neuen Buches Unglücklich sein, eine Ermutigung. Das mag ja nun manche überraschen, Sie thematisieren es auch selber im Vorwort, denn Sie, Wilhelm Schmid, sind ja total für viele Menschen abonniert aufs Glück. Das kleine grüne Büchlein, wo Glück drauf stand, konnte man eine Zeit lang überall sehen. Und ein sehr dickes Buch haben Sie geschrieben über die Lebenskunst. Und jetzt kommen Sie und ermutigen zum Unglücklichsein. Was ist Ihnen zugestoßen?
Im Grunde nichts. Wer aufmerksam gelesen hat, der hat immer schon gesehen oder gelesen, dass Lebenskunst nicht darin aufgeht, dass immer alles nur positiv läuft. Ich möchte sogar ganz im Gegenteil sagen, wenn alles ohnehin gut läuft, das ist keine große Kunst, die Zeiten zu leben. Das schafft jeder, mehr oder weniger. Die Lebenskunst beginnt so richtig erst, wenn es schwierig wird im Leben. Dann brauchen wir Kunst. Dann brauchen wir sehr häufig auch Hilfestellung. Und ich hoffe ja auch ein bisschen Hilfestellung zu geben, gerade in solchen Situationen.
Sie haben das Buch ja auch auf der Folie geschrieben, dass Sie konstatieren, es gäbe ja so seit den letzten 3-4 Jahrzehnten fast eine Glückshysterie, eine Diktatur zum Glücklichsein. Also dass man verpflichtet sei, glücklich zu sein und wer das nicht ist, der soll eigentlich doppelt unglücklich sein, weil er es nicht schafft zu dem Unglück, das er auch subjektiv gerade erfährt.
Es war erst mein eigenes Unbehagen, das sich spätestens vor 1,5 Jahren eingestellt hat. Ein Buch erscheint nach dem anderen, jede Woche fast neu über das Glück und noch neue Ratschläge. Treiben Sie noch mehr Wellness und lieben Sie sich noch mehr und so weiter. Und dann dachte ich mir, das ist aber nicht das Leben. Das ist eine Überforderung der Menschen, die letztendlich dazu führt, dass sie sich unglücklich fühlen, nur weil sie unbedingt glücklich sein müssen. Und immer mehr kamen tatsächlich auch Menschen bei Veranstaltungen auf mich zu, die mir dann sagten, eigentlich habe ich es langsam satt mit diesem Glücksgetue. Mir schien dann auch, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, auch die Schattenseiten des Glücks wieder ins Auge zu fassen.
Und es ist Ihnen ja auch ein wichtiger Punkt, dass sich die, die sich unglücklich fühlen, ja immer mehr ausgeschlossen fühlen müssen, wenn sie damit konfrontiert sind, wie das Glück sie von allen Ecken und Kanten umringt, zumindest anstrahlt, von Werbeplakaten, von der gesamten Glückspropaganda, die uns heutzutage umgibt. Und da gehen sie ja sogar so weit und schreiben, eigentlich ist die permanente Lobpreisung des Glückes ein bisschen asozial.
Leider ist das bei nicht wenigen so, sicherlich nicht bei allen. Aber ich bemerke, dass Menschen, die äußerst auf ihr Glück bedacht sind, gar keine Probleme mehr an sich rankommen lassen wollen. Nicht die eigenen und schon gar nicht die Probleme von anderen Menschen. Das möchte ich als asozial bezeichnen. Nicht mehr die Augen und Ohren offen zu haben, abgesehen davon, dass sich das nicht mit der christlichen Weltanschauung vereinbaren lässt, die nicht zwingend meine ist, aber doch die Weltanschauung, die ziemlich viele auf den Lippen tragen, aber keineswegs in Taten umsetzen. Ich betrachte mich selbst als philosophischer Seelsorger. In der Funktion war ich ja auch über 10 Jahre hinweg nebenbei am Krankenhaus in Affoltern am Albis tätig und fühle mit diesen Menschen, abgesehen davon, dass ich selbst ganz gut das Unglücklichsein auch kenne und froh bin, dass mich Menschen nicht allein gelassen haben damit, und ich möchte meinerseits andere Menschen nicht damit allein lassen.
Sie widmen Ihr Buch auch den Unglücklichen und Sie schreiben auch, die sind mehr als nur eine kleine Minderheit in der jeweiligen Gesellschaft, weil so groß ihre Stimme erheben können die ja nicht.
Ich erlebe jetzt tatsächlich, wo ich die ersten Veranstaltungen über das Unglücklichsein auch mache, dass die Säle noch voller sind, als wenn es um das Glück geht. Das hatte ich in der Tat selber auch nicht erwartet. Und hinterher kommen sehr, sehr viele Menschen auf mich zu und sagen Danke dafür, dass endlich das mal ausgesprochen wird, dass es doch nicht immer nur um dieses Glück geht, nicht immer nur um das Positive, sondern dass auch anerkannt wird, dass Menschen eine schwierige Situation durchzustehen haben. Das sucht sich doch niemand freiwillig aus. Dieser Eindruck wird ja von den Glückspropheten manchmal erweckt. Du musst nur mit den Händen schnippen, mit den Fingern schnippen und dann wird das schon. Nein, das ist nicht in allen Fällen so. Unglücklich sein kann sicherlich eine zeitlich sehr begrenzte Sache sein. Woher auch immer das kommt, manchmal kommt es von schlimmen Erfahrungen, schlimmen Erlebnissen, oft von der Konfrontation mit dem Tod, von der realen Konfrontation, aber oft auch schon vom bloßen Gedanken an die Vergänglichkeit des Lebens. Das macht niemanden froh, auch mich nicht. Was ist mit all diesen Menschen? Und wollen wir vielleicht einen Moment auch mal dran denken, was wir unserer jüngeren Generation antun, der wir beibringen, dass sie höchste Erwartungen an das Leben haben müssen, weil man absolut glücklich im Leben werden kann, mit Erfolg, mit schönem Aussehen und so weiter und so fort. Was glauben Sie, was das für ein Enttäuschungspotenzial in sich birgt?
Interessant ist rein etymologisch, das Wort Glück, das von Glücke kommt aus dem Mittelhochdeutschen, meint überhaupt nicht nur das Gute.
Das gehört natürlich zur Geschichte des Glücks, speziell in der deutschen Sprache, dass Glücke ursprünglich Zufall, den zufälligen Ausgang einer Angelegenheit meinte und damit noch nicht klar war, positiv oder negativ. Das haben auch die alten Sprachen wie das Griechische und das Lateinische, Fortuna und Tychä, waren sogar Göttinnen. Aber es war nicht klar, wie ihr Schiedsspruch ausfallen wird. Das konnte gut ausgehen für die Menschen und das konnte schlecht ausgehen. Es kennzeichnet die Entwicklung der modernen Zeit, dass sie die Dinge partout um jeden Preis auf das Positive festnageln wollte. Auch das Zufallsglück, von dem wir alle wissen, der Zufall macht, was er will. Und wir können noch so sehr beten, dass uns dieses und jenes positiv widerfährt. Manchmal gelingt das, manchmal aber auch nicht. Was machen wir denn dann, wenn nicht?
Das Zufallsglück war schon ein Thema bei Ihnen, ein Begriff bei Ihnen in Ihren anderen Büchern. Es ist es auch jetzt in dem Buch, das Thema unserer Sendung ist, Wilhelm Schmidt, Unglücklich sein, eine Ermutigung. Und dieses Zufallsglück kann eben auch Zufallsunglück werden. Und Sie zitieren da Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert, der gesagt hat, alles Unglück der Welt rührt daher, dass die Menschen nicht in ihren Wohnungen bleiben. Das ist ja ein bisschen lustig, aber es heißt ja auch etwas.
Da steckt ein tiefer Ernst dahinter, ja. Weil das heißt im Klartext, wenn du unglücklichen Zufällen entgehen willst, gibt es eine gute Maßnahme. Mach die Tür zu und geh nicht mehr raus. Und was wird das für ein Leben sein? Also, wenn wir wirklich leben wollen, wollen wir aus der Tür rausgehen, und damit ist allerdings dem Zufall Tür und Tor geöffnet, wem wir begegnen, was möglicherweise an glücklichen und unglücklichen Zufällen auf der Straße geschieht, das haben wir dann nicht mehr hundertprozentig im Griff. Und genau das macht das Leben spannend. Und das ausschalten zu wollen, macht das Leben langweilig.
Man kann all das nicht bannen, auch das Unglück nicht, sonst fehlt mir jede Offenheit für das Leben. Aber ich kann etwas damit anstellen. Ich kann zum Beispiel versuchen, einen wie auch immer gearteten Sinn zu finden oder es als Schicksal annehmen und nicht einfach dabei verharren. Das ist jetzt einfach nur ganz schrecklich, denn dann bin ich ja wirklich in gewisser Weise ausgeschaltet.
Das kleine Buch über das Glück, das ich vor 5 Jahren publiziert habe, trug ja diesen Untertitel »Alles, was Sie darüber wissen müssen und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist«. Haben mir manche sehr übel genommen damals, die tief davon überzeugt sind, dass Glück das Wichtigste im Leben ist. Ist es aber nicht, das traue ich mich so sagen. Was ist wichtiger? Sinn ist wichtiger. Wenn ich Sinn in etwas sehen kann, selbst in dem, was mir widerfährt und mich nicht erfreut, dann kann ich das auch durchstehen, überstehen oder, wenn ich es nicht überstehen kann, dann wenigstens einigermaßen gut zu Ende bringen. Wenn ich Sinn darin sehen kann, ich will damit nicht sagen, dass es Sinn hat. Das wissen wir nicht. Das können wir bestenfalls vermuten, aber wir können es nicht, jedenfalls nicht nach wissenschaftlichen Maßstäben bewahrheiten. Wenn ich aber Sinn zum Beispiel darin sehe, in einer Beziehung, in der ich nicht unbedingt glücklich bin oder jedenfalls partiell nicht glücklich bin, dann kann ich trotzdem diese Beziehung bewahren. Gut, wird zu mancher sagen, wozu soll ich sie dann bewahren? Naja, Beziehungen haben eigentlich schon einen Wert an sich. Die sollte man nicht so handhaben wie jede beliebige Ware.
Und wenn sich jetzt jemand fragt, also irgendwie, wenn ich mit einer wirklich sehr schäbigen, fürchterlichen Krankheit von der heimgesucht werde, muss ich mir dann Sinn konstruieren, um damit besser zurechtzukommen?
Nein, ein Müssen gibt's da auf gar keinen Fall. Nur ein Überlegen, wenn ich dagegen nun ankämpfe, wenn ich böse bin darüber, dass mir das geschehen ist, was sicherlich in so einer Situation sehr nahe liegt, nur es hilft mir nicht im Geringsten. Es hilft mir nicht zu gesunden und es hilft mir auch nicht, wenn ich nicht mehr gesunden kann, gut mit dem Bösen umzugehen. Hingegen hilft es Menschen ganz offenkundig sehr, sehr viel, irgendwie einen Sinn darin zu sehen, zum Beispiel auch bei einer tödlichen Krankheit, möge die Behandlung, die mir widerfährt, vielleicht anderen dann hilfreicher sein als mir. Denn Menschen lernen dadurch, dass sie Erfahrungen machen im Umgang mit Krankheit. Und viele der Krankheiten, die wir heute gut behandeln können, hatten ursprünglich ein großes Verzweiflungspotenzial, bis daraus etwas gelernt werden konnte.
Wilhelm Schmidt, Sie haben nicht nur das Zufallsglück wieder herbeigeholt in Ihrem Buch übers Unglücklichsein, sondern auch das Wohlfühlglück. Mit der Frage, macht denn Glück überhaupt immer glücklich? Und da schreiben Sie auch unter anderem, dass es Glücksmomente gibt, um sich vom Unglücklichsein zu erholen, aber möglicherweise auch umgekehrt.
Sicherlich ist es sinnvoll. In der schlimmsten Lage ist das letzten Endes möglich. Viktor Frankl schildert das sogar für die extrem schlimme Lage in einem KZ.
Viktor Frankl, der Psychiater, Erfinder der Logotherapie, der im KZ war und dessen ganze Familie umgebracht wurde und der eben auch ein Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen, und der genau dafür steht, dass man auch in so etwas Sinn finden kann. Das nur zur Erläuterung für die, die zuhören.
Also es ist hilfreich in schlimmen Situationen, noch danach Ausschau zu halten, wo könnten schöne Momente sein, zusammen sein mit anderen. Gerade in schwierigsten Situationen sind es die Kleinigkeiten, die ungeheure Bedeutung gewinnen können. Darauf zu schauen und nicht zu erwarten, dass immer alles nur Wohlgefühl ist, sondern dass man sich mit einzelnen Wohlfühlmomenten enorme Erholung verschaffen kann.
Wir, so meinen Sie ja, können Opfer werden unserer, und Sie nennen es Lustwut, also diesem ununterbrochenen Streben der Gier, es immer lustvoll zu haben.
Ich empfehle in vielen Dingen nicht dem Philosophen Glauben zu schenken, sondern eigenen Erfahrungen. Wenn also Lust uns so glücklich macht, dann gucken wir uns doch mal das Glas Wein an, das so lustvoll zu genießen ist. Warum nicht 2, 3 Flaschen? Aus einem einzigen Grund, weil dann die Lust zu einer Unlust wird. Daraus können wir lernen, es kann nicht sein, es kann nicht wahr sein, dass das Glück immer nur aus Lust besteht. Die Lust muss auch mal wieder Pause machen und sich erholen. Das sind dann unlustige Zeiten, das sind oft Zeiten des tristen, grauen Alltags, Zeiten, die in Beziehungen schwierig sind, die wir am besten überstehen mit Gewohnheiten und indem wir einfach die Alltäglichkeit geschehen lassen.
Glück ist wie Schnee, beides kann man nicht halten.
Ja, das ist das Merkwürdige des Glücks, dass wenn wir es in Händen halten, uns zerschmilzt wie Schnee in den Händen. Wenn wir damit kein Problem haben, dann können wir die glücklichen Momente wunderbar genießen. Viele Menschen identifizieren, auch die Glücksforscher von heute, identifizieren Glück mit Zufriedenheit. Keiner stellt sich merkwürdigerweise die Frage, ob es denn erstrebenswert ist, ständig zufrieden zu sein, und die noch weitergehende Frage, ob es überhaupt möglich ist. Jeder weiß aus Lebenserfahrung, dass es niemals immer nur Zufriedenheit für ihn gegeben hat. Gut, viele haben sich dann gedacht, andere sind schuld, der Staat ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, aber im Prinzip sollte das möglich sein. Also, warum sollte es denn überhaupt erstrebenswert sein? Gucken wir uns doch mal die Menschheitsgeschichte an. Wenn wir der Meinung sind, dass in dieser Menschheitsgeschichte schon manches durch Entdeckungen, Erfindungen und Kunstwerke erreicht worden ist, was uns wohlgefällt, auch unser Leben reicher macht, gucken wir uns mal die Menschen an, die das uns gebracht haben. Picasso und Van Gogh und Beethoven und Einstein und so weiter. Gucken wir uns mal die Biografien an dieser Menschen. Haben die aus Glück und Zufriedenheit geschaffen? Nicht ein einziger von ihnen.
Wilhelm Schmidt zu Gast in Kontext auf dem Hintergrund seines neuen Buches »Unglücklich sein, eine Ermutigung«. Und in einem eher schlichten Satz kann man zusammenfassen, was Sie gerade erläutert haben, Wilhelm Schmidt. Etwas muss wehtun, um über das Leben nachzudenken.
Ich würde mir das auch anders wünschen. Auch ich persönlich, seien Sie ganz sicher. Ich würde auch lieber manche Dinge in meinem Leben ändern, weil ich in ruhiger Zeit mich hingesetzt habe und mir das Neue überlegt habe. Aber tatsächlich bietet den entscheidenden Anstoß, wenn etwas nicht mehr gut geht. Wenn eine Unzufriedenheit da ist. Das gilt für das eigene persönliche Leben und das gilt auch für das Leben in Beziehung. Eine Beziehung bekommt neue Impulse gerade nicht daraus, dass ohnehin alles gut verläuft. Woher sollte da der Impuls kommen? Sondern der Impuls kommt, wenn etwas schief läuft, wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll und mindestens einer der beiden diesen Unmut dann auch in irgendeiner Weise artikuliert und dann ist die Bereitschaft höher, gemeinsam darüber nachzudenken und neue Anstrengungen zu unternehmen, etwas Besseres zu machen.
Sie meinen ja auch, dass man, was manchmal ja auch angeraten wird, dass man nicht Trost darin findet, die Dinge so zu sehen, wie sie nicht sind, sondern dass es auch ganz richtig ist, sie hier und da in ihrer ganzen Düsternis anzugucken. Tippt da ja dieses sogenannte positive Denken an, das einem ja helfen soll, nicht alles schwarz in schwarz zu sehen, aber so ganz eindimensional kann man das, glaube ich, nicht angehen.
Ich will den Menschen das Positivdenken nicht ausreden. Das hat sicherlich in manchen Situationen seinen Sinn. Wenn etwas zu lange sehr schwarz ist im Leben, dann ist es gut, auch mal einen rosa Schimmer wieder zu sehen. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass dieses ideologische Positivdenken sehr negative Konsequenzen hat. Vielleicht, wenn wir uns an das Entstehen der Finanzkrise erinnern, darauf hatten einige schon länger hingewiesen, jahrelang. Das wollte aber keiner hören, weil es war mies gemacht, es war negativ gemacht, runtergezogen worden. Die an und für sich sehr, sehr positive Entwicklung, dass immer mehr Menschen über immer mehr Geld verfügen. Wir sind jetzt klüger darüber geworden und ich plädiere sehr dafür, dass wir das Positivdenken genauso bewusst einsetzen wie umgekehrt das Negativdenken. Einerseits also, wenn es tatsächlich so kommt wie befürchtet, sind sie nicht überrascht und können ganz gelassen bleiben. Wenn es aber anders kommt, dann kommt es positiv.
Wovon ist eigentlich, und das ist die dritte Kategorie, von der Sie eigentlich rund ums Glück sprechen in Ihren Büchern, nämlich das Glück der Fülle. Also ich kann es so sehen, ich kann es positiv sehen, ich kann es negativ sehen. Es bietet mir ein ganz anderes Spektrum, als wenn ich mich für die eine oder die andere Seite entscheide, was ja auch fast nicht lebbar ist.
Ich habe ja oft nicht die Entscheidungsmöglichkeit. Wenn ich Ärger habe, habe ich Ärger. Ich kann den nicht einfach wegmachen. Wenn ich Schmerzen habe, habe ich Schmerzen. Ich kann den nicht einfach eliminieren. Wenn ich Misserfolg habe, kann ich mir nicht einfach positiv umdeuten zu einem Erfolg. Das Glück der Fülle besteht daraus, sich Rechenschaft abzulegen darüber, worin besteht denn das Leben? Besteht es nicht immer aus Gegensätzen? Was immer ich angucke, dazu gibt es auch noch den Gegensatz. Und in den meisten Fällen habe ich ihn auch schon erfahren. Und sich die entscheidende Frage selber zu stellen, kann ich einverstanden sein damit, dass das Leben diese Spannweite hat, die ich gerne als Fülle benennen möchte. Fülle ist entgegen einer verbreiteten Meinung nicht allein auf der positiven Seite zu finden. Jeder möge mal mit älter werdenden Menschen sprechen, die ihr Leben im Rückblick etwas überschauen und sie fragen, was ist denn für dich oder für sie besonders wertvoll in diesem Leben gewesen? Und viele werden sagen, wenn nicht alle, wertvoll war, dass ich auch schwierige Erfahrungen gemacht habe und sie durchgestanden habe und sich dabei für mich eine ganz andere Welt erschlossen hat, ich bei der Gelegenheit auch Menschen kennengelernt habe oder schätzen gelernt habe, die mir vorher noch nicht so über den Weg gelaufen waren.
In diesem Zusammenhang sprechen Sie auch von einem atmenden Glück oder gar philosophischem Glück.
Das atmende Glück wäre eben das Glück, das sich einverstanden erklärt damit, dass es mal Erfolg gibt und dann auch mal Misserfolg. Dass es in einer Beziehung mal Freude gibt und dann auch mal Ärger. Wenn man einverstanden ist mit Ärger, dann kann man in einer Familie wunderbar überleben. Wenn man aber in der Familie immer nur Harmonie haben möchte, dann wird man sehr viel Ärger haben.
Es ist ja noch etwas, wir hatten ja vorhin schon gestreift, dass es etwas wehtun muss, damit man beginnt nachzudenken. Nun gibt es ja eine bestimmte Gruppe Menschen, von denen man sagt, sie seien melancholisch. Das ist ja auch ein Thema in Ihrem Buch. Und Sie unterscheiden das unbedingt von der Depression, die ja einen Krankheitswert hat. Und das fand ich noch spannend beim Lesen, wenn Sie schreiben, dass die Melancholie auch eine Seinsweise ist und überhaupt nicht etwas Krankhaftes, also dass man die nicht mit der Depression so in eins werfen sollte.
Ich möchte gerne verhindern, dass die vielen, die einfach nur in Anführungszeichen melancholisch sind und sich unglücklich fühlen, sich auch schon gleich krank fühlen und gleich zum Arzt gehen müssen und in die Apotheke, um sich entsprechende Mittel zu holen, die möglicherweise dann ungute Nebenwirkungen auf ihr Leben haben. Es ist in Vergessenheit geraten, aus Gründen, über die man lange diskutieren kann, dass zum Menschsein nun mal auch dieses Gefühl gehören kann. Wann stellt sich das ein? Das stellt sich zum Beispiel im November ein, wenn wir mit fallenden Blättern und verblühten Blumen konfrontiert sind, was uns dann erinnert daran, dass im Grunde wir selber auch vergänglich sind. Das führt bei mir zum Beispiel regelmäßig zur Melancholie. Und falls das ausbleiben würde, wäre mir unwohl, denn dann würde mir diese Dimension des Lebens fehlen. Wir können nicht darüber bestimmen, ob das kommt, wie das kommt und wie lange das bleibt. Es gibt auch nicht wenige Menschen, die das auch außerhalb der entsprechenden Jahreszeit kennen. Und es gibt Menschen, bei denen bleibt auch die Melancholie auf Dauer. Das kann man auch das nicht einfach mit einem Schnippen wegmachen. Und das muss man auch nicht unbedingt immer mit Medikamenten dämpfen. Warum denn? Nur deswegen, weil das als Krankheit gilt, wollen wir die Unterscheidung treffen. Es gibt Melancholie und Depressionen im Plural. Und es gibt die Krankheit der Depression im Singular. Die gibt es sehr wohl. Aber die sind einigermaßen gut voneinander zu unterscheiden, mal abgerechnet, dass es einen Übergangsbereich dazwischen gibt, der in der Tat schwierig zu erfassen ist und der auch mich beunruhigt. Aber wenn ich ein Gespräch mit einem Menschen führe und bemerke, dass er sehr gerne dieses Gespräch führt und wir über Gott und die Welt sprechen können, mit einem melancholischen Menschen können Sie das wunderbar. Dann ist er Melancholiker und hat nicht die Krankheit Depression. Und wenn ich ihn nach seinen Gefühlen frage und er sagt, Gefühle, die springen rauf und runter bei mir, das ist ein großes Zeichen von Lebendigkeit, während bei der Krankheit von Depression Gedanken und Gefühle eingefroren sind und sie kein Gespräch mehr miteinander führen können. Und das ist eine so schwere Krankheit, dass dieser Mensch sich nicht mehr selber helfen kann.
Sie sprachen auch von den großen Gefühlen bei den Melancholikern, wo es so hin und her geht. Und dabei muss man auch beachten, Ihrer Ansicht nach, Wilhelm Schmidt, dass große Gefühle nicht immer gute Gefühle sind. Und dass eben dieses Melancholische auch von Menschen empfunden werden kann, die das Gefühl haben, eigentlich ist bei mir ja alles soweit gut. Nichts Böses, nichts Schlimmes. Ich weiß eigentlich gar nicht, was mit mir los ist. Und doch bewege ich mich an den Abgründen meines Seins.
Das Leben möchte Spannung haben. Das ist ein natürliches Bedürfnis des Lebens, soweit ich das beobachten kann. Wie entsteht Spannung? Spannung entsteht, wie jeder Elektriker weiß, zwischen gegensätzlichen Polen. Fast ähnlich so scheint es mir auch im Leben zu sein, sodass ein Leben, das entspannt und spannungslos so vor sich hingeht, ich gönne es jedem, es sind erholsame Zeiten, aber es stellt sich schon in sehr absehbarer Zeit eine Ungeduld, ein Unwohlsein ein, als ob das Leben diesen Zustand nicht akzeptieren möchte. In einer Beziehung kommt es dann oft zu einem unguten Wort, das der eine zum anderen sagt, worauf der andere dann in die Höhe geht. So kommt dann doch wieder Spannung ins Leben, wobei dann aber keiner Danke sagt, Danke zum Leben oder Danke zum anderen, sondern den anderen anklagt, du hast unsere Harmonie zerstört.
Ein bisschen gehen Sie auch mit der modernen Tendenz ins Gericht, dass wir ja für solche erschöpften Zustände immer so Begriffe suchen, wenn jemand nicht mehr weiter weiß. Burnout, chronisch erschöpft, und dann schreiben Sie so am Beispiel von Shakespeare, Kaufmann von Venedig, da sagt der nämlich, ich weiß nicht, warum ich so traurig bin. Also dieses Grundgefühl, ich weiß nicht, warum ich so traurig bin, durchzieht die Menschheitsgeschichte geradezu. Und man kann es immer wieder belegen und ist nicht eine Sache, die man jetzt auf nur schwierige Beziehungen oder blöden Arbeitsplatz zurückführen kann, sondern wir übersehen vielleicht heute gerne, dass das zum Leben gehört, vor lauter Positivdenken.
Es gehört sicherlich zum Leben. Es gibt aber, glaube ich, schon auch besondere Gründe, warum unsere Zeit stärker mit Erschöpfungszuständen geschlagen ist als eine andere. Das wäre noch eine eigene Untersuchung wert, aber setzen wir mal voraus, dass es sich tatsächlich so verhält. Das eine ist die Überforderung, die von außen kommt. Das andere ist, dass eine Überforderung dann keine ist, wenn ich über die Kräfte verfüge, sie durchzustehen. Mir scheint also, das Problem ist nicht so sehr die Überforderung, die kommt, sondern das Problem sind die schwindenden Kräfte, die wir haben, um sie durchzustehen. Woher kommen die schwindenden Kräfte? Ich glaube, die kommen daher, dass wir häufig den Sinn unseres Tuns und unseres Lebens nicht mehr kennen. Wo war der früher? Früher war der in Religionen und Traditionen aufbewahrt worden und teilte sich dem Einzelnen mit, ohne dass der das überhaupt bemerkt hat. Viele Menschen glauben nicht an Religion, viele Menschen vertrauen nicht mehr auf die Traditionen. Daraus folgt, du musst deinem Leben selbst Sinn verleihen. Auf die Arbeit ist aber so gut wie keiner vorbereitet. Er oder sie weiß nicht, wie das geht. Es gibt keine Reflexion darüber. Sicherlich kann man in der Arbeit Sinn finden, man kann in sehr vielem Sinn finden. Das Problem ist nur, wenn diese Sinnquelle mir dann abhanden kommt, aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich ein sehr, sehr großes Problem.
Wilhelm Schmidt, in Ihrem Buch, da geht es um das willentlich traurig sein, das gibt es ja manchmal auch. Ein Lied von Marlene Dietrich, Friedrich Holländer hat es geschrieben, wo sie so ungefähr singt, dass wenn sie sich was wünschen dürfte, möchte sie nur etwas glücklich sein, denn wenn sie gar zu glücklich wäre, dann hätte sie schon wieder Heimweh, traurig zu sein.
Ja, das war noch sozusagen die alte Schule, die sich dazu bekannt hat, dass unglücklich sein und melancholisch sein nun mal zu einem erfüllten Leben dazugehört und die sich dann die Freiheit genommen hat, im Zweifelsfall, übrigens, ich mache das auch, im Zweifelsfall nehme ich meine CDs. Ich habe da einige, die mich zuverlässig in einen traurigen Zustand versetzen. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe diese Seite meines Lebens jetzt wieder abgegolten. Und dann geht's wieder in die andere Richtung los.
Wenn Sie sich, Wilhelm Schmidt, das Unglücklichsein so selber kreieren, indem Sie bestimmte CDs hören und damit dann es auch wieder abgegolten haben, dann denke ich, ist das schon noch was anderes. Denn das haben Sie ja dann selber inszeniert, in Anführungszeichen, und können es auch selber wieder beenden. Das ist ja was anderes als das Unglück, das mich jetzt wirklich existenziell trifft.
Ich kann nicht darüber entscheiden. Ich mache nur für mich selbst die Beobachtung und diese Erfahrung. Wenn ich das selber abdecke, wenn ich das selber geschehen lasse, dann holt mich von außen weniger ein, während ich bei anderen Menschen beobachte, gerade diejenigen, die das hartnäckig aus ihrem Leben draußen halten wollen, die werden dann besonders heimgesucht. Aber bitte, das ist eine subjektive Beobachtung, da möge jeder selbst genauer darauf aufpassen, wenn er oder sie möchte.
Lohnt sich das Unglücklichsein? Über diese Frage unterhielt sich Angelika Schett mit dem Philosophen Wilhelm Schmidt. Eine Wiederholung einer Kontextsendung im Rahmen unserer Sommerserie Fragwürdig.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.